NDR Info. Echo des Tages.
Guten Abend und willkommen zum Echo des Tages mit folgenden Themen. Ein SPD-Politiker strahlt. Der Niedersächsische Landtag hat Stefan Weil erneut zum Ministerpräsidenten gewählt. Die SPD zweifelt. Was soll sie tun, nachdem die Jamaika-Sondierung im Bund gescheitert ist? Das schlimmste Verbrechen. Ratko Mladic wurde wegen Völkermords, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Bosnien verurteilt. Dazu auch unser Kommentar. Außerdem berichten wir unter anderem über die Gespräche zur Zukunft Syriens in Sotschi, über die Rückkehr des libanesischen Ministerpräsidenten Hariri nach Beirut und über eine Kunstaktion vor dem Wohnhaus des AfD-Politikers Björn Höcke. Am Mikrofon begrüßt sie Ulrike Bosse. Jahrelang, mehr jahrzehntelang waren sie sich spinnefeind. Aber dann haben SPD und CDU in Niedersachsen es in kürzester Zeit geschafft, eine große Koalition zu bilden. Die politischen Überzeugungen beider Parteien sind zwar noch immer unterschiedlich, aber da weder ein Jamaika-Bündnis noch eine Ampelkoalition in Niedersachsen eine Option waren, sind beide große Parteien pragmatisch mit der Situation umgegangen. Nur 5,5 Wochen nach der Landtagswahl wurde Stefan Weil heute mit den Stimmen von SPD und CDU erneut zum Ministerpräsidenten gewählt. Aus Hannover, Katrin Riggert.
Es ist für ihn kein Tag wie jeder andere. Beschwingt und ein bisschen aufgeregt steigt Stefan Weil heute Morgen die Landtagsstufen empor.
So oft in seinem Leben wird man nicht zum Ministerpräsidenten gewählt,
sagt Weil im Vorbeigehen. Mit 105 von 137 Stimmen verfügen SPD und CDU im Niedersächsischen Landtag über eine satte Mehrheit. Die Frage ist deshalb nicht ob, sondern nur mit wie vielen Stimmen Stefan Weil gewählt worden ist, als Landtagspräsidentin Gabriele Andretta das Ergebnis verkündet.
Es wurden 104 Stimmen für Herrn Stefan Weil abgegeben. Damit ist Stefan Weil zum Ministerpräsidenten unseres Landes gewählt worden.
Stefan Weil lächelt, überreicht seiner Frau einen Blumenstrauß. Die habe in den letzten Monaten eine Menge ausstehen müssen, sagt der neue und alte Regierungschef. Obwohl ihm am Ende eine Stimme aus den eigenen Reihen fehlt, ist der 58-jährige SPD-Politiker sehr zufrieden.
Das ist wirklich ein überragendes Ergebnis. Ich hatte ehrlich gesagt insgeheim gedacht, naja, vielleicht wird der eine oder andere sich eher noch ein bisschen schwer tun mit den neuen Verhältnissen. Aber die Disziplin, die in diesem Stimmergebnis auch zum Ausdruck gekommen ist und die Geschlossenheit, das ist schon ein sehr guter Start für die neue Landesregierung.
Für Weils Stellvertreter von der CDU, Bernd Althusmann, ist das Ergebnis ein Beweis dafür,
dass hier auch gegenseitiges Vertrauen herrscht und nicht getrickst wird. Und ich glaube, das war ein gutes Signal.
4 Jahrzehnte lang haben sich SPD und CDU in Niedersachsen scharf attackiert. Doch nach der Landtagswahl hatten beide Parteien den Koalitionsvertrag bereits nach 2 Wochen unter Dach und Fach. Das, so Stefan Weil, liege vielleicht am niedersächsischen Naturell.
Wir waren uns jedenfalls einig, wir wollen schnell zu Potte kommen.
Was sich die Große Koalition für die nächsten Jahre vorgenommen hat, erläutert Ministerpräsident Weil in einer rund 40-minütigen Regierungserklärung.
Eine Große Koalition muss sich großen Aufgaben stellen. Wir wollen Niedersachsen weiter modernisieren und fit machen für die Herausforderungen der Zukunft.
Die neue Landesregierung will mindestens 1.500 zusätzliche Polizisten und 1.000 neue Lehrer einstellen. Bereits im nächsten Jahr sollen die Kita-Gebühren abgeschafft werden. Außerdem wolle man für mehr Ärzte auf dem Land und mehr günstige Wohnungen sorgen, Krankenhäuser sanieren und Autobahnen ausbauen, verspricht der Ministerpräsident, der sich auch zum Anteil des Landes bei Volkswagen bekennt. Die Große Koalition will Niedersachsen von der Schule bis zur Wirtschaft fit machen für den digitalen Wandel und stellt dafür 1 Milliarde Euro bereit.
Es gibt viel zu tun in den nächsten Jahren und wir haben vor, viel zu tun.
Dass das in der Großen Koalition nicht immer einfach sein wird, weiß der alte und neue niedersächsische Ministerpräsident.
In der Politik gilt wahrscheinlich dasselbe wie im normalen menschlichen Leben. Man hat auf Dauer keine Beziehung, ohne dass es knirscht. Die Art und Weise, wie man damit umgeht, das ist das Interessante. Und da haben wir jedenfalls einen, zuversichtlich stimmenden Start gehabt. Ich hoffe, dass es so bleibt. Sie werden es ja sehen.
Sagt der niedersächsische Ministerpräsident Stefan Weil nach seiner Wiederwahl. In seiner Regierungserklärung hat Weil die Politiker auch zu mehr Verantwortungsgefühl aufgefordert. Ein Appell, der sich klar an die Kolleginnen und Kollegen im Bundestag richtete, die nach dem Scheitern der Jamaika-Gespräche eher ratlos wirken, wie es denn nun weitergehen soll. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier traf sich heute Nachmittag mit CSU-Chef Horst Seehofer, um die Lage auszuloten. Und morgen hat SPD-Chef Scholz einen Termin im Schloss Bellevue. Bei den Sozialdemokraten melden sich unterdessen diejenigen zu Wort, die, anders als die Parteiführung, meinen, man könnte es ja vielleicht doch noch einmal mit einer großen Koalition auch im Bund versuchen. Aus Berlin Jörg Seiselberg.
Wir scheuen keine Neuwahlen, lautet die Ansage von Martin Schulz. Immer mehr in der SPD aber rücken ab von der Linie ihres Parteichefs. Der Sprecher der ostdeutschen Abgeordneten Stefan Zierke sagte dem ARD-Hauptstadtstudio:
Neuwahlen ist die schlechteste aller Alternativen.
Vor allem in der SPD-Fraktion rumort es, quer durch alle Flügel und Landesgruppen. Bereits in der Fraktionssitzung hatten mehrere Abgeordnete Schulz kritisiert für sein Liebäugeln mit Neuwahlen, teilweise auch für sein kategorisches Nein zu einer großen Koalition. Die bayerische Abgeordnete Marianne Schieder betont:
Ich halte es auf alle Fälle für erforderlich, dass jetzt Gespräche stattfinden, auch seitens der SPD mit der Union. Wir können uns doch nicht generell jedem Gespräch verweigern. Da hat der Bundespräsident doch recht.
Die Neuwahlkritiker, heißt es aus der SPD, seien in der Fraktion in der Mehrheit. Kaum ein Abgeordneter habe Lust auf einen erneut teuren Wahlkampf, der für die SPD möglicherweise ein ähnlich schlechtes Resultat bringen könnte. Auch die frühere Gesundheitsministerin Ulla Schmidt sagt, die SPD dürfe sich jetzt keinen Gesprächen über die Bildung einer Koalition verweigern. Johannes Kahrs, der Chef des einflussreichen konservativen Seehamer Kreises in der SPD, sieht nach dem Scheitern der Verhandlungen über eine Jamaika-Koalition eine neue Situation und hält ein kategorisches Nein zu einer großen Koalition für falsch.
Am Ende wissen wir alle, der Wähler hat uns gewählt, damit wir für Deutschland vernünftige Inhalte umsetzen, damit wir vernünftig dieses Land regieren. So, da muss jetzt mal jeder über seinen Schatten springen.
Man könne auch über eine Minderheitsregierung reden, sagt Kahrs. Für diese Option zeigten sich heute auch andere führende SPD-Politiker offen. Für das weitere Vorgehen und hier speziell die Möglichkeit einer Minderheitsregierung, so SPD-Vize Thorsten Schäfer-Gümbel, müsse man sich genau den Artikel 63 des Grundgesetzes ansehen.
Da geht es genau um diese Option und ich finde das auch richtig. Das ist eine Frage, die jetzt in Gesprächen auch erörtert werden muss.
Sogar Ralf Stegner, ebenfalls SPD-Vize und bislang einer der härtesten Verfechter der Linie, wir scheuen keine Neuwahlen, gibt sich mittlerweile offen auch für eine Minderheitsregierung.
Jetzt müssen die Gespräche geführt werden, auch im Respekt vor dem Bundespräsidenten. Und da muss man sehen, was geht, gibt es eine Minderheitenregierung, kommen die Jamaikaner doch noch zustande, was passiert da?
Generell aber, so Stegner, gäbe es keine Eile, eine geschäftsführende Bundesregierung sei im Amt und mache ihre Arbeit. Auch Schäfer-Gümbel kann sich vorstellen, dass die jetzige geschäftsführende Bundesregierung noch länger im Amt bleibt und es im Bundestag wechselnde Mehrheiten gibt. Der SPD-Vize verweist auf eine ähnliche Situation in Hessen 2008-2009, als eine Landesregierung unter Roland Koch fast ein Jahr lang geschäftsführend regierte. Auch Martin Schulz hat sich heute noch einmal zu Wort gemeldet. Er sei sich sicher, so der SPD-Chef, man werde in den kommenden Tagen und Wochen eine gute Lösung für das Land finden.
Völkermord. Der Begriff bezeichnet für Juristen Handlungen, die das Ziel haben, ein Volk, eine Ethnie oder auch eine Glaubensgemeinschaft zu vernichten. Das Massaker von Srebrenica im Bosnienkrieg 1995 stufen Strafrechtler so ein. Nach einer Prozessdauer von 5,5 Jahren sprach das UN-Kriegsverbrechertribunal in Den Haag heute den früheren Armeechef der bosnischen Serben, Mladic, dieses und anderer Verbrechen für schuldig.
We adjourn. Mr. Mladic will be removed from the courtroom.
Ohne Eklat ging es dann auch am letzten Tag seines Prozesses nicht. Nach einem heftigen Wutausbruch verwies der Vorsitzende Richter Alfons Uri den Angeklagten des Saales, wie so oft in den vergangenen 5 Jahren. Den Richterspruch vernahm Ratko Mladic in einem Nebenraum des Sitzungssaales.
For having committed these crimes, the chamber sentences Mr. Ratko Mladic to life.
Der 75-Jährige soll lebenslang hinter Gitter. Er wird verurteilt wegen des Völkermordes in Srebrenica, wegen der Belagerung Sarajevos und anderer Verbrechen. Allein in Srebrenica töteten Mladic Soldaten im Sommer 1995 8000 muslimische Männer und Jungen. In Sarajevo starben durch Bombenangriffe und Heckenschützen fast 10.000 Menschen, darunter viele Frauen und Kinder. Für die Richter steht zweifelsfrei fest, dass Mladic als Armeechef nicht nur von den Verbrechen wusste. Viele Befehle zur Ermordung, Verschleppung und Vertreibung der nicht-serbischen Bevölkerung habe er selbst gegeben. Auf das Urteil reagierten viele Hinterbliebene der Kriegsopfer im Tribunal mit Applaus. Auch Chefankläger Serge Bramatz zeigte sich zufrieden. Auch wenn die Richter seinem Antrag nicht gefolgt sind, auch die Massenexekutionen in anderen Gemeinden als Völkermord zu bewerten.
Die Straftaten, um die es hier geht, für die ist Mladic verurteilt worden in den verschiedenen Gemeinden in Bezug auf die ethnischen Säuberungen, in Bezug auf die Ermordungen, in Bezug auf die Vergewaltigungen, die dort stattgefunden haben. Der einzige Unterschied ist, dass die Richter diese Straftaten als Verbrechen gegen die Menschheit betrachten und nicht als Völkermord. Also insofern, für die Straftaten als solche sind Verurteilungen erfolgt.
Suat Beslic hat als Kind den Genozid schwer verletzt überlebt. In Deutschland wurde er mehrfach operiert und blieb danach 20 Jahre in München. Erst vor kurzem ist Suat nach Tuzla zurückgekehrt. Lebenslang für Mladic, das empfindet er durchaus als Genugtuung. Und vielleicht, so sagt er, führt das Urteil ja langfristig zu Veränderungen in Bosnien, wo Muslime und Serben sich heute immer noch nicht über den Weg trauen.
Ich meine, dass dieses Urteil gut ist für die Land Bosnien-Herzegowina. Dass wir uns irgendwie in eine andere Richtung drehen können, also um zusammenarbeiten und, sagen wir mal, so ökonomisch zu denken.
Ratko Mladics Sohn kündigte an, dass sein Vater in Berufung gehen werde. Das Urteil sei ungerecht und widerspreche den Tatsachen, sagte Darko Mladic während einer Pressekonferenz in Den Haag. Der Fall Mladic war der letzte, den das Tribunal in erster Instanz abgeschlossen hat. Im Dezember wird das UN-Gericht seine Pforten schließen.
Aus Den Haag berichtete Ludgard Kaczmierczak. Lebenslänglich also für Ratko Mladic, für viele bosnische Muslime, ist der Urteilsspruch die Voraussetzung für eine mögliche Versöhnung. Der bosnische Serbenführer Dodik dagegen reagierte mit der Bemerkung, er kenne keinen einzigen serbischen Haushalt, der glaube, der General, also Mladic, sei schuld. Dazu nun der Kommentar von Serdjan Govedarica.
Die Serben sind eine Nation in Geiselhaft, gefangen im eigenen nationalen Mythos und Pathos. Anders ist nicht zu erklären, warum so viele Menschen in Belgrad, Banja Luka, Novi Sad oder Niš Verbrechen aus dem eigenen Lager immer noch relativieren. Ratko Mladic sei eine Legende und ein negatives Urteil gegen ihn werde den Mythos Mladic noch stärker machen, sagte der Präsident der bosnischen Serben Milorad Dodik. Am Wochenende vor dem Urteil tönte es beim Spiel des Traditionsvereins Roter Stern Belgrad aus Hunderten von Kehlen: Mladic, dein Problem ist, dass du ein serbischer Held bist. Es gehört schon einiges dazu, den Mann, der dafür verantwortlich ist, dass die Serben weltweit fast automatisch mit Srebrenica und Völkermord verknüpft werden, als Legende oder Helden zu verehren. Aber hier siegt mal wieder der Mythos gegen die Vernunft. Der Mythos des heldenhaften serbischen Offiziers Ratko Mladic, der unter maximaler Selbstaufopferung für sein Volk kämpft. Die Serben verpassen gerade eine Chance. Das Urteil gegen Ratko Mladic hat ihnen die Gelegenheit geboten, endlich diese Last abzuwerfen, einen der größten Kriegsverbrecher der Gegenwart aus falsch verstandenem Nationalstolz als einen der ihren glorifizieren zu müssen. Doch es sieht danach aus, als würde auch diese Chance ungenutzt verstreichen. Für viele Serben war noch vor dem Urteil ausgemacht, das Gericht ist parteiisch, es urteilt nicht gegen Ratko Mladic und seine Schuld als Individuum, sondern gegen alle Serben und das Serbentum. Kein Tribunal dieser Welt, keine noch so minutiös dokumentierte Chronik des Grauens kann etwas bewirken, wenn der Wille nicht da ist. Der Wille einzugestehen, dass auch Taten, die unter der serbischen Trikolore begangen wurden, falsch und verabscheuungswürdig sein können. Und dieser Wille ist nicht in Sicht, weder politisch noch moralisch. Wie sonst ist es zu erklären, dass ein gewisser General Lazarević mit dem Segen des Verteidigungsministers an der serbischen Militärakademie Vorträge hält, obwohl er eine Haftstrafe wegen Kriegsverbrechen im Kosovo abgesessen hat. Es sind die Serben selbst und nur sie, die sich aus dieser nationalmythisch verklärten Geiselhaft befreien können. Am Zug ist die junge Generation, die gerade heranwächst und eines Tages vielleicht keine Lust mehr hat auf nationale Mythen und heldenhafte Generäle. Dann könnte eine zivilgesellschaftliche Bewegung entstehen, die der Welt zeigt, wir sind als Gesellschaft stark genug und stabil genug, um die Gräueltaten zu verdammen, die im Namen unserer Nation verübt worden sind. Das wäre echter Patriotismus.
Ein Kommentar von Serdjan Govedarica. Die Rolle des Friedensengels scheint dem russischen Präsidenten Putin nicht unbedingt auf den Leib geschneidert zu sein. Aber für Syrien hält er die Zeit des Krieges offenbar für abgelaufen. Im russischen Küstenort Sotschi empfängt Putin am Konflikt beteiligte Parteien, um über eine politische Lösung für Syrien zu beraten. Heute die Präsidenten der Türkei und Irans, Erdogan und Rouhani. Markus Sambale berichtet.
Zu Beginn ihres Treffens reichten sich die drei demonstrativ die Hände und Wladimir Putin fand lobende Worte. Dank der Bemühungen Russlands, des Irans und der Türkei wurde ein Zusammenbruch des syrischen Staates abgewendet. Wir haben die Besetzung des Landes durch Terroristen nicht zugelassen und ein katastrophales Leiden der Menschen verhindert. Uns ist ein entscheidender Schlag gegen die Terroristen gelungen. Es gibt jetzt eine echte Chance, den langjährigen Bürgerkrieg zu beenden. Russland hatte den Dreiergipfel in Sotschi, der vom Staatsfernsehen als historisch bezeichnet wird, mit Aufwand vorbereitet. So empfing Wladimir Putin am Montag überraschend den syrischen Präsidenten Assad. Gestern telefonierte Putin mit US-Präsident Trump. Er informierte außerdem die Führungen in Saudi-Arabien, Israel und Ägypten, also wichtige Länder in der Region, die im Syrien-Konflikt teils entgegengesetzte Seiten unterstützen. Putin rief dazu auf, jetzt, da in Syrien eine neue Etappe erreicht sei, gemeinsam zu handeln. Es ist klar, dass der Reformprozess nicht einfach sein wird. Alle müssen Kompromisse machen, natürlich auch die syrische Regierung. An den Verhandlungen heute nahmen Russland und der Iran als Verbündete der Assad-Regierung teil. Die Türkei wiederum soll mit ihrem Einfluss syrische Rebellengruppen zu Zugeständnissen bewegen. Wladimir Putin will den russischen Militäreinsatz schon bald beenden. Er spricht bereits von einer Nachkriegsordnung für Syrien. Darüber soll auf einem sogenannten Kongress der syrischen Völker verhandelt werden. Und es soll weitere Pläne für das geschundene Land geben. Mit Blick auf die kolossalen Zerstörungen könnte man auch gemeinsam über ein komplexes Programm zum Wiederaufbau Syriens nachdenken. Doch vorher muss eine tragfähige politische Lösung her. Putin nannte dafür ausdrücklich auch ein Gesprächsformat, das zuletzt kaum Fortschritte gebracht hat: die Genfer Friedensgespräche für Syrien unter Vermittlung der Vereinten Nationen. Sie sollen in der kommenden Woche weitergehen.
Gerade zum Unabhängigkeitstag heute kam der libanesische Ministerpräsident Hariri nach Beirut zurück, bereit, sein Amt zunächst doch weiterzuführen, nachdem er Anfang des Monats bei einem Besuch in Saudi-Arabien überraschend seinen Rücktritt erklärt hatte, angeblich aus Furcht um sein Leben. Die Freude über Hariris Rückkehr ist groß im Libanon, Anne Almeling berichtet.
Volksfeststimmung mitten in Beirut. Die Straßen rund um die Residenz des Regierungschefs sind verstopft. Tausende Libanesen haben sich hier versammelt, schwenken Fahnen, jubeln. Sie warten auf Saad Hariri, darauf, dass er zu ihnen spricht. Michel Fellah hat sich die blaue Flagge von Hariris Zukunftsbewegung um den Hals geknotet. Er ist Christ, unterstützt aber trotzdem den sunnitischen Ministerpräsidenten. Die Freude darüber, dass Hariri endlich wieder zurück ist im Libanon, steht ihm ins Gesicht geschrieben. Ich bin so glücklich, dass Herr Hariri wieder da ist. Die Menschen hier brauchen ihn. Sie brauchen einen moderaten Ministerpräsidenten. Denn er repräsentiert nicht nur die Sunniten, sondern alle Libanesen. Die Christen, die Schiiten, alle. Gut zwei Wochen hatte Hariri sich rar gemacht. Erst vor wenigen Stunden kam Hariri nach Beirut zurück, gerade noch rechtzeitig zum libanesischen Unabhängigkeitstag. Erst im Präsidentenpalast, dann vor seinen Anhängern erklärt Hariri seinen Rücktritt vom Rücktritt. Alle Libanesen müssten sich dafür einsetzen, dass das Land aus den regionalen Konflikten herausgehalten werde, sagt Hariri und spielt damit auf die libanesische Hisbollah an, die vom Iran unterstützt wird. Die schiitisch dominierte Partei Gottes gewinnt im Libanon immer stärker an Zulauf. Dem sunnitischen Königshaus in Saudi-Arabien ist sie ein Dorn im Auge. Und nicht nur ihm. Das Beste, was passieren könnte, wäre, die Hisbollah zieht sich aus allen Krisenherden zurück, wo sie Unfrieden stiftet, und wird eine ganz normale Partei, ohne eigene Miliz. Sagt Ziad El-Khadri, der für Hariris Zukunftsbewegung im Parlament sitzt. Die Forderung nach der Entwaffnung der Hisbollah hatte in der Vergangenheit immer wieder zu Konflikten geführt. Aber auch dem saudischen Königshaus werfen viele Libanesen vor, sich einzumischen in die internen Angelegenheiten des Libanons. Das Land solle einfach neutral bleiben, fordert Hariri-Anhänger Michel Fellah, und seine eigenen Entscheidungen treffen. Das gelte auch für den Regierungschef. Wir sind gekommen, um zu sagen, wir unterstützen deine Entscheidung, jede Entscheidung, die du getroffen hast oder noch treffen wirst. Wir glauben an dich. Wir brauchen dich hier im Libanon. Wir, das Volk, beschützen dich. Dafür brauchen wir kein anderes Land. Wir brauchen dich hier bei uns.
Ein Bericht von Anne Almeling. 37 Jahre lang hatte Robert Mugabe Simbabwe mit harter Hand regiert und zunehmend autokratisch. Mit dem Versuch aber, seine Frau Grace als Nachfolgerin zu installieren, war der 93-Jährige zu weit gegangen. Militär und Parlament setzten ihn unter Druck. Gestern erklärte Mugabe schließlich seinen Rücktritt. Sein Nachfolger soll nun Emmerson Mnangagwa werden, ein langjähriger Weggefährte Mugabes. Am Freitag soll er als neuer Präsident vereidigt werden. Johannes Schlüter porträtiert ihn.
Viele Jahre hat Emmerson Mnangagwa auf diesen Moment gewartet. Schon lange war er als prädestinierter Nachfolger von Robert Mugabe bezeichnet worden. Aber je näher er dem Präsidentenamt kam, umso mehr wurde er von Mugabe und seiner Frau Grace öffentlich gedemütigt. Bis zu seiner Entlassung als Vizepräsident durch Mugabe samt Parteiausschluss vor 2 Wochen. Mnangagwa floh ins Ausland, hat aber in einer schriftlichen Erklärung gedroht, er würde mit allem, was er hat, gegen diejenigen kämpfen, die die Prinzipien und Werte der Mugabe-Partei ZANU-PF verrieten. Gemeint waren Mugabes. Dann ließ er offenbar im Hintergrund seine blendenden Beziehungen zur Armee spielen. Kurz darauf hat das Militär gegen Präsident Mugabe geputscht. Jetzt soll Mnangagwa der Mann sein, der Simbabwe in eine blühende Zukunft führt. Ob das wirklich geschieht, darf bezweifelt werden, denn Mnangagwa gehört seit Jahrzehnten zum System Mugabe. Seit der Unabhängigkeit war er in fast allen Regierungen als Minister vertreten. Als Staatssicherheitsminister war er verantwortlich für die Geheimpolizei CIO, die für zahlreiche Menschenrechtsverletzungen verantwortlich gemacht wird. Er hat einen omnipräsenten Sicherheitsapparat etabliert, der bis heute die Menschen in Simbabwe in Angst und Schrecken versetzt. Und wesentlich dazu beigetragen hat, dass jeder Ansatz eines Protests gegen die Regierung gewaltsam im Keim erstickt wurde. Auch seine Rolle beim Massaker Gukurahundi ist umstritten. In den 80er Jahren haben Militärs ein Massaker an Mugabe-Gegnern im Matabeleland angerichtet. Geschätzt bis zu 20.000 Menschen sind dabei getötet worden. Mugabe selbst hat das Massaker später als Moment des Wahnsinns bezeichnet. Mnangagwa streitet ab, von den Tötungen gewusst zu haben. Kaum jemand in Simbabwe glaubt ihm das. Immerhin, selbst Gegner gestehen ihm zu, ein brillanter Stratege zu sein. Auch sei er ein fähiger Finanzminister gewesen. Und es bedürfe eben eines harten Hundes, um gegen Mugabe aufzubegehren, so ein Oppositionspolitiker. Der 75-Jährige gilt bis heute als Hardliner der alten Schule. Zwar könnte er Simbabwe gegenüber der Außenwelt etwas öffnen, was vor allem der brachliegenden Wirtschaft helfen würde. Einen großen demokratischen Aufbruch darf man von dem skrupellosen Autokraten, Spitzname das Krokodil, wohl eher nicht erwarten. Ein simbabwischer Politikwissenschaftler hat die Aussicht auf einen Präsidenten Mnangagwa zynisch kommentiert. Simbabwe werde dann wohl eine wohlwollende Diktatur.
Die 6 Syrer, die gestern bei einer Antiterror-Razzia in mehreren Bundesländern festgenommen worden waren, sie sind wieder auf freiem Fuß. Es stand der Verdacht im Raum, sie hätten ein Attentat auf den Essener Weihnachtsmarkt geplant. Nach Auskunft eines Sprechers der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt hat sich der Verdacht nicht erhärtet. Deshalb seien keine Haftbefehle für die Männer beantragt worden. Einzelheiten von Heike Borufka.
Die Ermittler waren davon ausgegangen, dass die Beschuldigten einen Anschlag geplant hatten. Das habe sich aber nicht bestätigt. Auch der Vorwurf, sie seien IS-Mitglieder, habe sich nicht erhärten lassen. Laut Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt wurden vor allem die sichergestellten Mobiltelefone der Beschuldigten heute ausgewertet. Darin seien jedoch keine Hinweise gefunden worden, die einen dringenden Tatverdacht und damit den Antrag auf Haftbefehle begründen würden. Allerdings sagte der Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft, eine gewisse Nähe zum IS sei bei den Männern offenbar vorhanden. Aber auch dies habe sich nicht erhärten lassen. Die Syrer im Alter von 20 bis 28 Jahren hatten in ihren Vernehmungen die Vorwürfe bestritten. Insbesondere bestritten sie, einen Terroranschlag geplant zu haben. Der Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt betonte, die gestrige bundesweite Razzia zeige, dass das Sicherheitskonzept funktioniere.
In der CDU-Zentrale in Berlin hat es eine Durchsuchung der Staatsanwaltschaft gegeben. Und zwar nach Informationen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung geht es dabei um Ermittlungen gegen den Bundestagsabgeordneten Bläser aus Rheinland-Pfalz. Seine Immunität als Abgeordneter hat der Bundestag am Mittag aufgehoben. Anne Hell berichtet.
Hintergrund der Ermittlungen gegen Peter Bläser ist eine Spendenaffäre der CDU. Etwa 135.000 Euro hatte die Partei bekommen, das meiste davon der Kreisverband Koch im Zell in Rheinland-Pfalz. Doch die Zahlungen waren unzulässig, weil sie verdeckt an die Partei gingen. Überwiesen hatte das Geld eine Anwaltskanzlei, sie leitete es aber nur weiter. Tatsächlich kam es vom deutschen Geheimagenten Werner Maus. Der wohnt in Bläsers Wahlkreis, die beiden sollen gut bekannt sein. Trotzdem will Bläser nichts von den verdeckten Zahlungen gewusst haben. Er war lange Jahre Landesschatzmeister der rheinland-pfälzischen CDU. Nach Informationen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung ist offenbar auch Blesers Abgeordnetenbüro durchsucht worden. Ermittelt wird wegen des Verdachts der Untreue und des Verstoßes gegen das Parteiengesetz, weil Bläser bei einem Teil der Spenden mutmaßlich hätte erkennen müssen, dass sie verdeckt gezahlt wurden. Der CDU war durch die Spendenaffäre ein großer finanzieller Schaden entstanden. 112.000 Euro musste sie an Strafe an den Bundestag zahlen.
Mit dem Online-Bezahldienst PayPal können Verbraucher beim Einkaufen im Internet nach einmaliger Registrierung zahlen. Die fälligen Beträge werden dann vom hinterlegten Konto oder der Kreditkarte abgebucht. Wenn Ware nicht ankommt oder nicht in Ordnung ist, können die Kunden über PayPal auch relativ leicht ihr Geld zurückbekommen. Das, so entschieden die Richter des Bundesgerichtshofs heute, ersetzt im Falle eines Streites zwischen Käufer und Verkäufer aber nicht eine rechtliche Klärung. Aus Karlsruhe, Klaus Hempel.
Für jeden Käufer ist der Bezahldienst PayPal eine feine Sache. Wenn er etwas im Internet gekauft hat, die Ware aber nicht ankommt oder von der Artikelbeschreibung abweicht, kann er sich an PayPal wenden. Der Bezahldienst bucht dem Käufer dann den bezahlten Kaufpreis wieder auf sein Konto zurück. Beim Bundesgerichtshof ging es nun um die Frage, ist die Entscheidung von PayPal endgültig oder kann sich ein Verkäufer dagegen wehren? Der BGH hat nun entschieden, wenn der Kaufpreis zurückgebucht wird, kann der Verkäufer den Betrag erneut einfordern und notfalls auch vor Gericht einklagen. Das heißt, der Verkäufer hat einen Anspruch darauf, dass im Streitfall ein Gericht die Sache prüft und nicht nur PayPal-Mitarbeiter. Dies ist mit der heutigen Entscheidung jetzt höchstrichterlich geklärt. Unabhängig von dieser Entscheidung ist jeder Käufer aber weiterhin gut geschützt. Wenn es Streit gibt, muss grundsätzlich der Verkäufer beweisen, dass er auch einen Anspruch auf den Kaufpreis hat.
Die Künstlergruppe Zentrum für politische Schönheit ist bekannt für provokante Aktionen. Ihre jüngste Aktion richtet sich gegen den AfD-Politiker Björn Höcke. Aus Protest gegen eine umstrittene Rede Höckes über den Massenmord an den europäischen Juden und das Holocaust-Mahnmal in Berlin Anfang des Jahres in Dresden errichtete das Künstlerkollektiv quasi ein Mini-Mahnmal, 24 Stelen, auf einem Nachbargrundstück von Björn Höcke im thüringischen Bornhagen. Aus Thüringen, Michael Hesse.
Die Reaktion auf die 24 Stelen in Bornhagen, die könnten nicht unterschiedlicher ausfallen. Die AfD im Thüringer Landtag kritisiert die Aktion der Künstler des Zentrums für politische Schönheit vor dem Haus ihres Landeschefs. Geschäftsführer Stefan Müller sagte auf einer am Nachmittag einberufenen Pressekonferenz, das seien Menschen, die Björn Höcke abgrundtief hassen.
Das sind Methoden, die heute angewendet werden, um einen unbequemen Oppositionspolitiker mundtot zu machen. Und das ist, meine Damen und Herren, das ist das Überschreiten einer Schwelle, die in einem demokratischen Rechtsstaat nicht satisfaktionsfähig sein darf.
Die Aktionskünstler hatten bekundet, dem AfD-Landeschef ein eigenes Denkmal setzen zu wollen. Auf dem Nachbargrundstück, das sie seit einem halben Jahr angemietet haben, sind die 24 Stelen errichtet worden. Künstler Morius Enten, auch bekannt als Philipp Bruch, will bei Björn Höcke ein Umdenken erreichen.
Wir hoffen, dass Björn Höcke loslassen kann und bemerkt, dass man, wenn man Verantwortung aus dieser Schuld, die man empfindet, wenn man Verantwortung dafür zeigt, dass man dann diese Schuld auch loslassen kann. Und deswegen hoffen wir, dass es ein Denkmal der Verantwortung für ihn wird.
Die Künstler haben nach eigenem Bekunden von dort aus den AfD-Landeschef und seine Familie beobachtet. Sie bezeichnen das wörtlich als zivilgesellschaftlichen Verfassungsschutz. Die Künstler fordern Höcke auf, vor dem Mahnmal niederzuknien, um für die Verbrechen des Zweiten Weltkriegs um Vergebung zu bitten. Andernfalls würde man die Ergebnisse von Höckes Überwachung veröffentlichen. Höcke ließ über den AfD-Geschäftsführer Stefan Möller ausrichten, er werde juristische Schritte einleiten. Die Linke im Thüringer Landtag begrüßt die Aktion in Bornhagen. Die Landtagsfraktion von Bündnis 90 Grüne stellt sich ebenso hinter die Künstler. Wörtlich hieß es, so kann Zivilcourage aussehen. Der Vorsitzende der jüdischen Landesgemeinde in Thüringen, Reinhard Schramm, findet die Aktion nicht passend. Ihn erinnere das an Sippenhaft in der Nazizeit. Proteste gegen Höcke, die begrüße er. Vor seinem Privathaus gehe das aber nicht. Bei aller Bösartigkeit von Höcke als Politiker sollten sein Privatleben und seine Familie tabu bleiben. Am Nachmittag hatten sich AfD-Anhänger und Mitglieder der Künstlergruppe auf der Straße in Bornhagen ein Handgemenge geliefert. Die Polizei musste einschreiten.
Kunst führt zu Widerstand und Konfrontation, in diesem Fall in Thüringen. Das war das Echo des Tages. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Am Mikrofon verabschiedet sich Ulrike Bosse.